Wir lesen den Predigtext in Matthäus 22, 15 bis 22. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, und sprach er: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir eine Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Und Vater, wir danken dir auch für diesen Text heute, auch wenn ich den schon so oft gepredigt habe. Dein Wort hat so eine eigene Dynamik und immer wieder bringst du neue Sachen zum Vorschein. Und auch für uns heute Abend gibt es eine Botschaft in diesem Text. Damit wir das hören, damit wir es verstehen und umsetzen, dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns die Ohren, die Herzen aufmachst, dass wir hören, dass wir verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Bevor wir uns mit diesem Text beschäftigen, möchte ich zwei Pflöcke einschlagen, also ein Fundament legen. Der erste Pflock ist: Zum Bibeltag im Mai kam mein Freund Frank Seyfried mit dem Thema die Schöpfungsgeschichte, Botschaft und Offenbarung Gottes oder Zankapfel. Das war das Thema. Die Schöpfungsgeschichte, Botschaft Gottes oder Zankapfel. Und sein allererster Satz war: Wenn wir den Anfang dieses Buches schon in Frage stellen, warum sollte der Rest des Buches für uns Bedeutung haben? Wenn wir den Anfang des Buches schon in Frage stellen, die Schöpfungsgeschichte, warum sollte der Rest des Buches für uns irgendeine Aussage machen? Und im evangelischen Glaubensbekenntnis, ja, ich glaube an Gott, den Schöpfer, ja, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und mein Spruch dazu ist: Wenn die Bibel uns nicht verändert, werden wir anfangen, die Bibel zu verändern. Einigen wir uns also zu Beginn der Predigt darauf: Die Bibel ist das Wort Gottes. Der zweite Block: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Als solches sind wir Repräsentanten des Reiches Gottes. Das ist Ehre und Anspruch zugleich. Wir sind Repräsentanten des Reiches Gottes. Wir, du, ja, manche haben so schöne T-Shirts an, Königstochter, Königssohn, ja, wir repräsentieren das Reich Gottes in dem, wie wir leben, in dem, wie wir unterwegs sind. Und das, ihr Lieben, ist Ehre, ist eine unwahrscheinliche Ehre, dem König der Königin repräsentieren zu dürfen. Und es ist Anspruch zugleich. Als man Billy Graham die Ehrenoffizierswürde der US-Armee verleihen wollte, lehnte er ab mit den Worten: Ich lasse mich doch nicht degradieren. Da steckt viel drin, oder? Dass du ein Verständnis dafür zu bekommen, wer du bist, wozu Gott uns berufen hat, Botschafter des Reiches Gottes zu sein. Zu allen Zeiten, unter allen Regierungen waren Gläubige herausgefordert, entgegen den Umständen auf Gott zu vertrauen. Und wir machen einen erheblichen Schritt in die Freiheit, wenn wir begreifen, dass unser Wandel, unser Leben mit Gott weder von einem politischen System und auch nicht von der Stimmung abhängt, mit der wir morgens aus dem Bett steigen. Ja? Unser Glaube hängt nicht ab von einem politischen System und auch nicht, wie du dich morgens fühlst. Ja, wie der alte Theo Lehmann gesagt hat: Ich wollte, ich wäre ein Teppich, da könnte ich morgens liegen bleiben. Auch gibt es kein Gesetz, das uns verbietet, Bibel zu lesen oder zu beten. Wir müssen nur das Gesetz der Schwerkraft und der Trägheit überwinden. Und manchmal, ihr Lieben, hilft es, die Arschbacken zusammenzukneifen, da wird das Gehirn besser durchblutet. Jesus verlangt den Gegenstand des Streites, um den es geht, eine Steuermünze, und er fragt, wessen Aufschrift und welches Bild ist das? Auf der Vorderseite des Denars ist ein Brustbild des Kaisers mit Lorbeerkranz, auf der Rückseite die Göttin Pax. Die vordere Umschrift lautet Tiberius Caesar Divi Augusti, Filius Augustus, und auf der Rückseite Pontifex Maximus. Und die Fragesteller kennen diese Münze. Die Römer haben sie eingeführt, ja, als sie das Land besetzt haben. Es war nämlich die römische Steuermünze. Und mit der Münze wurden die Steuern bezahlt und andere Sachen. Auch hier ist das Wort Gottes wieder sehr interessant, bis ins Detail. Warum? Jesus verlangt nicht irgendeine Münze, er verlangt genau diese Münze. Die Steuermünze unterschied sich nämlich von dem anderen Geld, was im Umlauf war. Zum Beispiel konnte mit der Steuermünze die Tempelsteuer nicht bezahlt werden. Deswegen gab es die Geldwechsler. Die saßen da nicht nur zum Hobby und zum Geld verdienen, die mussten tatsächlich da sein, um Geld zu wechseln in das übliche Geld für den Tempel. Dass sie ihre Position ausgenutzt haben, ist ein anderes Thema. Ja? Aber die Steuermünze durfte nicht im Tempel verwendet werden. Der eigentliche Hammer kommt jetzt. Die Münze mit dem Abbild des Kaisers wiederum durfte nicht als Zahlungsmittel verwendet werden für einen Besuch im Bordell oder einer öffentlichen Bedürfnisanstalt. Die Münze des Kaisers, die Steuermünze, durfte nicht verwendet werden für einen Besuch im Bordell. Das streichen wir mal heute. Aber auch eine öffentliche Toilette durfte damit nicht bezahlt werden. Warum? Weil das die darauf abgebildete Person beleidigt. Das Verbrechen wurde sogar mit dem Tod bestraft. Insofern ist die Münze mehr als ein Zahlungsgegenstand. Ja, die Münze erhält ihre Bestimmung durch ihre Prägung. Die Münze erhält ihre Bestimmung durch ihre Prägung. Und darauf zielt die Antwort Jesu hin. Er sagt, gebt dem Kaiser zurück, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott zurück, was ihm gehört. Die Antwort ist bemerkenswert, weil im Urtext tatsächlich steht, zurückgeben. Etwas zurückgeben. Der Kaiser hat die Münze ausgegeben, gebt sie ihm zurück, und Gott hat euch das Leben gegeben, seine Prägung. Gebt Gott, was Gottes ist. Jesus sagt, ihr seid das Ebenbild Gottes. Gebt dem Kaiser sein Geld und Gott euer Leben. Gebt dem Kaiser sein Geld und Gott euer Leben. Als Gottes Ebenbild soll ich eben seine Herrschaft zur Geltung bringen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben die Prägung Gottes und damit diesen Auftrag, das Gott zurückzugeben, dem soll mein ganzes Leben, unser Leben gewidmet sein. Und das heißt übrigens nicht, dass wir sauber trennen, auf der einen Seite die böse Welt und die böse Politik und auf der anderen Seite das Reich Gottes, sondern gerade wir sind aufgefordert, die Welt zu unterwandern, ja, das Salz in der Suppe zu sein. Wir sind aufgefordert, genau dieses weltliche System zu unterwandern mit der Botschaft, die Gott uns gegeben hat. Ja, der Bibelvers wurde manchmal oft so verstanden, dass beide Bereiche getrennt sind. Nein, wenn ich Gott geben soll, was ihm gehört, was gehört ihm denn? Ihm gehört die ganze Welt. Und das ist dieses Punkt, die Welt ist sein Eigentum, Jesus ist gekommen, um Gottes Herrschaft in dieser Welt wieder aufzurichten, und das ist unsere Aufgabe, ja, dass wir Gottes Herrschaft verkünden, dass wir Gottes Herrschaft ausbreiten und anderen Menschen nahe kommen, damit Gott mit dieser Botschaft nahe kommen. Wir sind also geprägt und leben. Die Bibel sagt, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Ja, wir leben noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Und das bringt Kollisionen mit sich. Früher oder später sind wir, ecken wir an mit unserem Christsein, mit unseren Festlegungen und all diesen Dingen. Und hat jeder vielleicht schon unterschiedlich mal erlebt, dass du als Christ herausgefordert bist, mit deiner Meinung Stellung zu beziehen oder ja, nicht verstanden wirst oder abgelehnt. Im Sommer 89 war ich in Erfurt unterwegs mit einer Jugendgruppe. Ich war damals Praktikant bei Eberhard Laue. Also was Theo Lehmann in Sachsen war, das war Eberhard Laue in Thüringen als ungefähr, ja. Ich war also Praktikant bei Eberhard Laue und wir hatten einen Missionseinsatz und ich habe so ein junges Team gehabt und wir hatten einen Stuhl dabei für eine Pantomime und ich kannte mich in Erfurt nicht aus und dann sind wir losgetobt und irgendwann habe ich einen schönen Platz gefunden. Auch der gefällt uns, der ist gut. So war halt, ja, hinter uns ein riesengroßes Haus und gegenüber, also der Platz und dann gegenüber auch und das war der Erfurter Fischmarkt, also ja. Wir haben dann den Stuhl hingestellt und dann haben wir Lobpreis gemacht und dann kam die Pantomime mit dem Stuhl und dann bin ich auf den Stuhl geklettert und habe eine Mini-Predigt gehalten und wie ich dann fertig war, kommen die Polizei, stand schon da zwei Polizisten und haben mich gefragt nach meiner Auftrittsgenehmigung, die ich nicht hatte und haben meine Daten aufgenommen und dann, wie die fertig waren, stand ein anderer Mann vor mir, zeigte mir einen Ausweis ganz schnell und in einem sehr barschen Ton, folgen Sie mir. Und ich wusste irgendwie, ich musste ihm folgen. Der Weg war gar nicht weit. Ich musste mich nämlich nur umdrehen. Der ging mit mir genau in das Haus hinter uns. Treppen hoch, irgendwann vor einem Raum, bleiben Sie stehen. Ich stehen geblieben, er rein, nach einer Weile kommt er raus, kommen Sie rein, ich rein. Standen da zwei Herren im Schlips und Anzug mit hochrotem Kopf und brüllten mich an. Was fällt Ihnen denn ein? Genau unter unserem Fenster. Das war eine Außenstelle der Stasi in Erfurt. Und die Frage war, wer ist hier Auftraggeber? Und ich, Jesus. Und das, die wurden richtig wild. Und das ging eine ganze Weile. Und dann fragte mich einer, wie sind Sie denn dazu gekommen? Und das Geheimnis war, dass ich, also, oder wie immer, auf der Straße, ich konnte meine Predigt zu Ende bringen. Und wie der mich da oben fragt, wie sind Sie dazu gekommen? Konnte ich den Männern erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie Gott mein Leben verändert hat. Die haben mich nicht unterbrochen. Wo ich dann fertig war, rannte der eine quer durch den Raum, riss den Vorhang beiseite, brüllte mich wieder an, kommen Sie mal rüber. Ich rüber und dann zeigt er auf das Haus gegenüber und da stehen so die tönernen Figuren, der heilige Roland, irgendwas in der Richtung oder so. Ne? Und der brüllte mich an, da drüben steht der einzige Heilige, den ich akzeptiere. Und es hat ein Nachspiel. Also die haben mir da angedroht mit der Gerichtsverhandlung und Ähnlichem und so. Es hat keiner geahnt, dass das dann im November 89 dann schon Geschichte war. Bevor wir mit diesem Thema weitergehen, einen kurzen Einschub. Bei allen notwendigen politischen Diskussionen vergesst eure Prägung nicht. Wir sind Botschafter, Vertreter des Reiches Gottes. Bei allen notwendigen politischen Diskussionen vergesst eure Prägung nicht. Achtet darauf, dass ihr nicht verbittert werdet. Das ist eine Sache im Reich Gottes unterwegs unter vielen Christen und ich bekomme von vielen Christen Nachrichten über verschiedene Kanäle und ich schäme mich manchmal in Grund und Boden, was für Botschaften von Christen verbreitet werden über Politiker. Welche Bitterkeit und welche Verbitterung und welche Angst und welche Angstbotschaften geteilt werden. Achtet darauf, dass ihr nicht verbittert werdet. Im Psalm 19,15 lesen wir, lasst die Worte meines Mundes und das Gespräch meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Prüf mal dein Herz zwischendurch, wie deine Einstellung ist zu den aktuellen Politikern. Wir kommen nachher nochmal drauf. Und der sehr bekannte Vers aus Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Die Frage ist, aus welchen Quellen trinkst du? Wo holst du dir Nachrichten? Was bewegst du dein Herz den ganzen Tag? Sind das diese Botschaften, die dich nur noch mehr in Zorn bringen und in wie auch immer? Oder leben wir vom Wort Gottes? Wenn wir auf die Geschichte dieser Welt schauen, sehen wir, Königreiche sind gekommen und gegangen, Könige und Kaiser, die sich für Götter hielten, mussten auch wieder abtreten und alles. Wir sehen in der ganzen Weltgeschichte, dass Gott noch immer alles in der Hand hält. Auch wenn wir manche Zeitepochen nicht verstehen können. Wir schauen ins Wort Gottes rein oder in die Geschichte und es gibt Zeitepochen, die kriegen wir nicht auf die Reihe. Warum Gott sowas zugelassen hat. Die Bibel gibt uns ein sehr konkretes und einfaches Beispiel aus der Anfanggeschichte des Volkes Israel. Als Abraham einen Sohn verheißen bekommt von Gott, bekommt er auch die Botschaft, dass sein Volk 400 Jahre in Gefangenschaft sein wird. Allein so eine Botschaft, das ist, ich meine, 100 Jahre hätten sie auch getan, oder? Oder 40 Jahre DDR hätten sie auch getan. Ich meine, Aber 400 Jahre, überleg mal, 400 Jahre, wie viele Generationen das sind, die als Unfreie geboren, als Sklaven gestorben? Stellt euch vor, das Volk hätte nach 320 Jahren zu einer Demo aufgerufen und gegen das politische System demonstriert, Gewerkschaft gegründet, was weiß ich, was man so macht. Ja? Was wäre passiert? Nichts. Aber im Hintergrund passierte etwas. Der Umsturz des ägyptischen Systems und die daraus resultierende Freiheit der Sklaven begann mit einem kleinen Baby. Und das ist übrigens, das ist das Bühnenbild, das Gott verwendet durch die ganze Bibel durch. Das Bühnenbild heißt Schwachheit. Wann immer Gott Veränderung angeschoben hat, begonnen hat, begann es im Verborgenen, im Kleinen. Little Mose wurde geboren und die hebräischen Hebammen, die hatten sich gegen das Gesetz aufgelehnt, die sollten alle männlichen Kinder in den Nil werfen. Und dann haben die gesagt, das geht nicht, die hebräischen Frauen, die sind so kräftig und wenn die Kinder kriegen, dann geht das schneller, als wir da sind. Und die hatten dann lustige Ausreden. Und so ist auch Mose am Leben geblieben und er wird ausgesetzt in einem Schilfkorb auf dem Nil. Wisst ihr, das sind Strömungen, das sind Stromschnellen, das sind Krokodile. Er wird ausgesetzt in einem Schilfkorb und im wahrsten Sinne des Wortes, die Geschichte nimmt ihren Lauf, ja, nimmt Fahrt auf. Ne? Mose wird von der Schwester des Pharao da gerettet und großgezogen, bekommt seinen Namen Mose dadurch. Ja. Mose nach 40 Jahren, er begegnet der Ungerechtigkeit, die seinem Volk widerfährt und was macht er? Er schlägt einfach mal kräftig zu, okay? Einer muss doch mal anfangen, Leute. Einer muss doch mal mit der Faust auf den Tisch kloppen. Und Mose nimmt die auf den Tisch und kloppt auf den Ägypter, der fällt tot um. Was passiert? Mose muss fliehen. 40 Jahre Wüste. Als er versuchte, aus eigener Kraft das System zu stürzen, war, dass er gehen musste. Warum? Ganz einfach, weil Gottes Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Aber was ist passiert, als der Zeitpunkt dann da war und Gott einen veränderten Mose, der nicht mehr auf seine eigene Kraft vertraute, aus der Wüste zurückholte? Schwachheit. Das Volk konnte im Triumphzug begleitet von gewaltigen Wundern in die Freiheit geführt werden. Wir lernen aus dieser Geschichte, Gott hat seine Pläne mit dieser Welt, mit Regierungen und auch mit deinem ganz persönlichen Leben. Er hat auch seine Zeitpläne. Weihnachtsgeschichte, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wie, welche Zeit? Bei Gott gibt es Zeitabschnitte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Offenbar hält Gott nicht nur das Weltgeschehen in seiner Hand, er hat auch feste Zeitpläne. Wie begann die Wende in Ostdeutschland? Mit Schwachheit, im Verborgenen, mit Gebet. Ein kleiner Gebetskreis der Nikolaikirche. Und dann wurde es immer größer und der Staatsapparat konnte es nicht mehr aufhalten. Und dann kam der 9. November, kam es zu einer legendären Pressekonferenz, wo Günter Schabowski leicht verwirrt bekannt gab, dass die Reisebeschränkung der DDR-Bürger aufgehoben sei. Wenn man sich diese Pressekonferenz im Internet anschaut, kann man immer noch gucken, dann stellt sich die Szene wirklich so, wie sie ist ja nicht gespielt, ist ja echt, ja. Wenn man das mit wachen Augen sieht, als Christ sieht man die Hand Gottes. Schabowski sagt, die Reisefreiheit für die DDR-Bürger, die Reisebeschränkung für die DDR-Bürger wurde aufgehoben. Und ein Journalist da hinten steht auf und fragt, ab wann? Und du siehst, wie Schabowski seinen Zettel nimmt. Ab jetzt. Und er wusste nicht, dass die Hand Gottes auf ihm lag. Ich sage euch warum. Nicht am 8. November. Und nicht am 10., nicht am 12. November. Nein, Gott erwählte den 9. November, den 51. Jahrestag der Reichskristallnacht. 50 Jahre, sagt die Bibel, ist das Erlassjahr. 50 Jahre, 51 Jahre vorher haben wir uns an dem jüdischen Volk versündigt, als deutsches Volk. 50 Jahre später, Gott vergibt und 51 Jahre später schenkt er uns die Freiheit. Es war Gott wichtig. Das ist der 9. November, nicht der 8., nicht der 10. Und genau an solchen Punkten merkst du, kannst du festhalten, Gott hat die Weltgeschichte noch immer in der Hand. Die Sklaverei wurde beendet, weil Christen sich dagegen gestellt haben und mit Weisheit von Gott und Geschick das englische Parlament austricksten. Ich weiß nicht, ob jemand den Film gesehen hat, Amazing Grace. Lohnt sich anzugucken. Gibt eine Verfilmung drüber und du siehst durch diesen Film durch, wie die versuchen und das Parlament sperrt sich dagegen. Und in einer Nacht- und Nebelsitzung bringen diese Christen auf einmal ein Gesetz zur Abstimmung, was mit Sklaverei gar nichts zu tun hat. Aber dieses Gesetz hat einen Dominoeffekt. Und die Parlamentarier da, die Englischen, die schlafen schon fast und stimmen dafür und merken nicht, dass sie hinters Licht geführt wurden. Ja? Also wenn Gott Zeitpläne hat, dann findet er auch Leute, die ein System zum Umsturz bringen. Natürlich ist wichtig, was in der Bibel steht, aber manchmal ist auch wichtig, was nicht in der Bibel steht tatsächlich. Wir lesen nämlich in keinem der vier Evangelien, dass Jesus gegen das politische System gepredigt hat. Und wir lesen in keinem der Paulusbriefe, selbst die, die er aus dem Gefängnis geschrieben hat, dass Paulus die Christen auffordert, sich gegen das politische System zu erheben. Deswegen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Und jetzt ist bei mir fett gedruckt, aber gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt Gott, was Gott gehört, aber gebt dem Kaiser nicht, was Gott gehört. Als meine liebe Frau und ich noch unverheiratet die Vielzahl unserer Kinder und die Zukunft planten, legten wir bereits schon fest, dass unsere Kinder weder in die Pioniere gehen, noch in die FDJ-Organisation schicken. Ja? Wir waren damals schon festgelegt, unsere Kinder geben wir nicht dem Staat. Geben wir nicht dem Kaiser. Das war unsere Festlegung. Wir haben 88 geheiratet. Wir haben ja auch nicht gewusst, dass 89 das Ding vorbei ist. Ja? Aber es war schon mal ganz klar, wo wir hin wollten, welche Prägung wir haben und welche Prägung wir unseren Kindern mitgeben. Auf dem Propagandaslogan der Sozialistischen Einheitspartei, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, antwortet Pfarrer Brüsewitz mit dem Spruch, ohne Sonnenschein und Gott geht das ganze Volk bankrott. Und es ist tatsächlich nachgewiesen, dass in diesen Jahren die Missernten am größten waren. Ja, und die haben die DDR-Bonzen, die haben diesen Spruch sehr schnell wieder entfernt. Ja. Es ging den Bach runter mit den Ernten. Wann immer eine Regierung meint, ohne Gottes Hilfe ein Land regieren zu können, wird Chaos und Niedergang die Folge sein. Und genau das erleben wir in diesen Tagen. Genau das erleben wir heute in dieser Zeit. Wir haben eine Regierung, die fast alle ihren Amtseid ohne Gott abgelegt haben. Und darin waren sie ehrlich. Sie haben ehrlich gesagt, wir machen das Ding ohne Gott. Deswegen haben sie den Amtseid ohne Gott abgelegt. Gibt ja Leute, die regen sich auf drüber. Ich finde das gut. Ja, das, wenn schon, dann richtig. Warum sollten sie das auch tun, wenn sie nicht an den lebendigen Gott glauben, sondern ihre eigene Weisheit? Und ja, wir erleben Chaos und Niedergang. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Im Psalm 73 lesen wir von Asaf. Und der ist stinksauer. Ich werde fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mit meinen Trittbeinern geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es dem Gottlosen gut ging. Für sie gibt's keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht im Mühsal wie wir und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart, hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts, reden böse, sie reden hoch her. Und jetzt dieser Satz hier, was sie reden, soll vom Himmel geredet sein und soll gelten in aller Welt. Da denke ich bei manchen Politikern heute. Darum fällt ihnen der Pöbel zu, läuft ihnen der Haufen nach wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, so sind die Gottlosen, sie sind glücklich und werden reich. Sollte es umsonst sein, dass ich mein Herz reingehalten habe, meine Hände in Unschuld gewaschen? Ich bin doch täglich geplagt. Meine Züchtigung ist doch jeden Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Wir sind Botschafter. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Und jetzt Vers 17. bis ich ging ins Heiligtum Gottes. Bis ich ging in die Gegenwart Gottes. Ja, ihr Lieben, ich reg mich manchmal auf. Und manche von euch vielleicht auch, oder? Ja, es geht mit uns durch. Aber wisst ihr, was wir brauchen als Christen? Dass wir uns wieder im Heiligtum einfinden. Bei allem Aufregen, dass wir wieder in die Gegenwart Gottes gehen und unser Herz zur Ruhe kommt. Und dass wir im Heiligtum vor Gott die richtigen Entscheidungen treffen. Als es mir wehtat in meinem Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich wie ein Narr. Ich wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat, nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und setze meine Zuversicht auf Gott, den Herrn. Paulus schreibt an Titus, der Christ in der Welt, erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam sind, zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, gütig sein, allen Sanftmut beweisen gegen alle Menschen, denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam, gingen in die Irre und waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in der Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten untereinander. Dass wir als Christen anders ticken, dass wir anders glauben, die Inhalte des Lebens anders bewerten, dass Gott uns die Augen aufgetan hat über unsere eigene Schuld und Versagen, dass wir Vergebung bekommen haben, können wir einzig und allein nur der Gnade Gottes zuschreiben. Es gibt mir nicht das Recht, über die zu urteilen, die Gott noch nicht erkannt haben. Ich stehe hier vorne als der erste und bisher einzige aus einer Großfamilie, noch 8 Geschwister, meine Eltern und keine Christen. Die Ehen teilweise kaputt, Alkohol, geschieden, 2 Geschwister waren im Gefängnis. Dass ich hier vorne stehe und dass Gott mich herausgelöst hat aus dieser Familie, ist ein einziges Wunder. Aber es gibt mir nicht das Recht, mich über meine Familie zu erheben oder sie irgendwo abwertend oder verurteilend ins Gespräch zu bringen. Bei allem, deswegen haben wir nicht das Recht, über Menschen, die Gott nicht kennen, schlecht zu reden, sie zu verleumden oder lächerlich zu machen. Bei allen auch notwendigen politischen Diskussionen, vergesst eure Prägung nicht, wir sind Botschafter an Vertreter des Reiches Gottes. Und nein, wir müssen nicht zu allem Ja sagen. Wenn zum Beispiel an den Schulen gefordert wird, dass die Kinder Bücher lesen, die ihr nicht wollt, dass sie die lesen. Oder wenn irgendwelche Teams eingeladen werden in die Schule, um die Kinder über heutige sexuelle Praktiken zu unterrichten. Erhebt euch als Eltern, steht auf, verbündet euch und geht los. Seit unsere ersten Kinder in die Schule gegangen sind, war meine Frau und ich Elternsprecher. Ich war 15 Jahre Elternsprecher. Wann immer der Posten des Elternsprechers zu besetzen war und es uns möglich war, haben meine Frau und ich diesen Posten besetzt. Und dann war ich Elternsprecher im Gymnasium. Dann war ich auf einmal Elternsprecher am ganzen Gymnasium, für das ganze Melanchthon-Gymnasium in Bautzen. Ja. Und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn die wüssten, welche Schulbildung ich habe. Abschluss 8. Klasse, abgehauen aus der Schule. Aber ja, Gott hat ja Wunder getan in meinem Leben. Ja. Und eines Tages ruft mich der Direktor an und sagt, Herr Wert, ich habe völlig vergessen, Sie anzuinformieren. Haben Sie morgen Zeit? Sag ich, ja. Können Sie in die Schule kommen? Der Kultusminister von Sachsen kommt morgen mit seinen ganzen Leuten, die dazugehören. Und wir haben eine Sitzung mit dem. Und ich denke mir, Kultusminister, ich kann mich ja dazusetzen, klug gucken kann ich schon immer. Und geh in die Schule. Und niemand da, alles leer, denke ich mir, irgendein falscher Ort. Treffen eine Lehrerin und frage, wo treffen die sich denn hier? Sagt die, na oben im Feiersaal, also im Festsaal. Ich rein, die Tür auf und kriege einen Wahnsinnsschreck, so ein großes Bankett, ja, so 4. Ja. Und oben im Präsidium sitzt der Kultusminister, der Direktor, daneben im Platz frei, die Schülersprecherin und dann diese vom Kultusminister seine ganzen, was er dazu braucht oder so. Und ich rein und mich da unten hingesetzt, so wie früher in der Schule, so, wenn ich der Lehrer nicht sieht, kannst du nicht rankommen. Ja? Ich saß kaum, Herr Wert, der Direktor. Herr Wert, was machen Sie denn da hinten? Kommen Sie mal vor. Das ist wie früher in der Schule. So. Ich mich neben den Direktor gesetzt. Und dann ging es um diese Themen und diese Themen. Auf einmal waren Sie bei Melanchthon. Und der Direktor fängt an, ja, Melanchthon war auch ein Zeitgenosse Luthers. Und bei Luther ging es ja um Glauben. Und zum Thema Glauben wird uns jetzt der Herr Wert was sagen. Leute, ich habe einfach losgelegt. Ich wusste nicht, ich wusste, der Geist Gottes leitet mich. Ich habe geredet, habe denen erzählt, wie ich früher gelebt habe und wie ich durch den Glauben an Gott und die durch Christen ermutigt worden bin, mein Leben zu ändern. Und dass es eine feste Grundlage braucht im Leben, auf die man aufbauen kann. Ich habe geredet, was das Zeug hielt. Als ich fertig war und die Sitzung zu Ende, ich bin raus. Ich sage euch eins, ich hatte butterweiche Knie. Aber ich sage dir eins, wenn Gott vorhat, dass du irgendeinem Politiker die Botschaft bringst, mach dir keine Sorge. Der bringt dich dahin. Aber ich möchte euch jungen Leute, jetzt, die ihr jetzt startet, in Beziehungen, in Ehen, mit Kindern und so, ich möchte euch ermutigen, der Posten des Elternsprechers ist ein super Posten. Du bist in Beziehung mit Eltern, mit Lehrern und mit Schülern. Ich hab alle Klassenfahrten mitgemacht. Was ich dort geredet habe mit Lehrern über Glauben, mit Eltern und Leute, das ist eine super Schnittstelle. Deswegen nochmal als Christen, wir verstecken uns nicht vor der Welt. Wir untermandern das System mit der Botschaft von Gott. Die vielen Anordnungen während der Corona-Zeit haben uns am Anfang aufgeschreckt. Die Frage war, wie soll das gehen? Aber wir sind zu Gott gegangen. Ja, wir haben gebetet, wie viele anderen auch. Und Gott hat uns Strategien gegeben und Kreativität. Die Gemeinden haben technisch aufgerüstet. Hä? Ja, wir ja auch, ja, ne? Und ja, und die allererste Predigt der Lutherkirche Chemnitz, Jens Oehme, ja, die allererste Predigt, hat eine meiner Schwägerinnen gehört in Berlin. Ehe gescheitert, Beziehung gescheitert, am Leben gescheitert. Und sie hört diese Predigt und sie geht auf die Knie. Fängt neues Leben an. Lädt Gott in ihr Leben ein. Heute ist sie glücklich verheiratet. In der Gemeinde unterwegs, ihr Lieben, der Teufel wollte es schlecht machen und Gott hat es gut gemacht. Ja, wenn solche Sachen kamen, schon zu DDR-Zeiten, auch jetzt, wenn solche Anordnungen kamen, Leute, erschreckt nicht, sondern fragt Gott, was ist der Weg, um das Ding zu knacken. Und wir hatten verschiedene Möglichkeiten, auch wir in Bautzen, zum Bibeltag kommen 30 Leute, den ersten Online-Bibeltag haben 53 Leute gesehen. All diese Sachen. Wenn ihr es nicht schon tut, fangt an, für die Menschen in der Regierung zu beten. Warum? Die Bibel gibt die Antwort. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche und euer Anliegen und euren Dank vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott, aufrichtig unseren Menschen gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Ich habe früher gedacht, ich soll für meine Regierung beten, damit die ein bisschen christlicher wird und christliche Entscheidungen trifft. Inzwischen bin ich alt genug, um zu verstehen, dass das nicht ganz hinhaut und die auch offenbar nicht christlicher geworden sind da oben. Aber eins habe ich gelernt. In der Zeit, wo ich für einen anderen Menschen bete, kann ich ihn nicht verurteilen. In der Zeit, wo ich für einen anderen Menschen bete, kann ich ihn nicht verurteilen. Und in der Zeit, wo ich Gott hinhalte, ja, ihn segne, sind mir Gedanken der Verurteilung und des Hasses fremd. Und diese Frage, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, das ist die Antwort. Warum sollen wir für die Regierung beten? Damit dein Herz im Frieden bleibt. Im Frieden Gottes. Dass du dein Herz nicht vergiftest. Mit Bitterkeit, mit Bosheit, mit Ähnlichem. Wir sollen für die Regierung beten, damit unsere Herzen im Frieden bleiben. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen heißen Annalena Baerbock, Robert Habeck, Claudia Roth, Spahn. Wie heißen die noch alle? Alle Menschen. Danke. Hab ich vergessen. Aber ich verstehe die Botschaft, oder? Ja. Ihr Lieben, alle Menschen bedeutet, die haben ihren Amtseid ohne Gott abgelegt, weil sie Gott gar nicht kennen. Es braucht Menschen, die auch für sie ein erbarmendes Herz haben und auch für sie beten. Und wir dürfen Menschen nicht verurteilen oder beurteilen aufgrund ihres Äußeren. Pegau, 90er Jahre, Kirchenwoche. Und wir hatten da so eine Truppe während der ganzen Kirchenwoche von Neonazis, die kamen abends immer in die Kirche, Jungs und Mädels, und die haben den Abend manchmal sehr gestört. Und den einen Abend, ich war dran mit Lobpreis, stehe da vorne am Lobpreisen, und die Truppe kommt rein, diese Neonazis. Hä? So, setzt sich hinten hin. Und dann, ich bin fertig mit Lobpreis und Regina Regel, genau, ja, Regina Regel, Pastorin, ja, die ist vor zum Predigen. Und ich, manchmal ist man ja in jungen Jahren auch geplagt von Selbstüberschätzung und Größenwahn oder irgendwas. Ich hatte den genialen Gedanken, ich setze mich hinter die Truppe von Neonazis, damit ich eingreifen kann, falls sie stören. Weißt du, manchmal ist man wirklich, ja, aber in jungen Jahren geht das. Ich habe mich hinter die hingesetzt und während davon Regina predigte, sehe ich dann, wie der eine plötzlich eine Spraydose in der Hand hat und dem vor ihm Sitzenden ins Gesicht sprühen will. Und ich reflexartig die Dose gegriffen, weg aus der Hand gerissen, rausgeschafft aus der Kirche, in den Mülleimer geschmissen, mich wieder hingesetzt. Ich saß kaum, standen drei von diesen Typen auf. Kurzhaarig, sehr kurzhaarig. Bauten sich vor mir auf und sagten, wir warten auf dich nachher draußen. Und während dieser Predigt noch zweimal, wir warten auf dich nachher draußen, sind sie vorbei. Immer rein und raus. Und ich überlegt, wie komme ich heil von der Kirche bis ins Pfarrhaus. Hab erst gedacht, stecke meine dicke Bibel vorne rein, Wort Gottes soll ja schützen. Dann habe ich gebetet, Herr, mach's kurz und schmerzlos. Schmerzlos wird nicht gehen, mach's kurz. Die dümmsten Gedanken schießen dir durch den Kopf, ja? Inzwischen ist Regina vorne fertig mit Predigen und macht einen Aufruf, wer ein neues Leben mit Jesus anfangen will, soll zum Altar kommen, in den Altarraum kommen. Und aus diesem Pulk stehen drei Mädels auf und gehen Richtung Altarraum. Und ich innerlich auf 180 stürze hinter die her, auf halbem Weg erwische ich die und plautze die an. Wo wollt ihr denn hin? Die eine sagt, beichten. Hey, das war eine evangelische Pastorin, die hat nicht über Beichte geredet, die hat das Wort nicht im Mund genommen. Da sag ich, was wollt ihr? Beichten, was wollt ihr beichten? Ich war völlig... Und die eine sagt, wir wollen das machen, was die Frau sagte, unser Leben Jesus geben. Und ich, oh, Entschuldigung. Dreh mich um, winkt eine Mitarbeiterin ran, dass die mit dem betet. Das Gespräch war im Laufen. Inzwischen standen wir vorne im Altarraum, ich auf den Altarstufen. Dreh mich um, steht dieser Typ vor mir. Wir warten auf dich nachher draußen. Gott sei Dank, jetzt auf Augenhöhe. Er steht da, ich auf ihn zu und sage... Und, gehen wir jetzt raus? Ich lege meine Hand auf seine Schulter und gehen wir jetzt raus und dann macht es bei ihm auf einmal so. Steht vor mir, fängt an zu weinen und sagt, meine Mutti ist vor 4 Jahren an Krebs gestorben. Mein Vater ist Alkoholiker und hat mich täglich geschlagen. Ich bin gar kein Neonazi. Aber es waren die Einzigen, die sich um mich gekümmert haben. Kannst du mir helfen? Hat sein Leben Jesus gegeben an dem Abend. Am nächsten Tag kam der Typ im Anzug in die Kirche und fragt mich, wie er frei wird von Drogen und Alkohol, von Nikotin und Alkohol. Ihr Lieben, das war das allerletzte Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen verurteilt habe aufgrund seines Äußeren. Das war das allerletzte Mal. Dazu sind wir aufgerufen, niemanden zu verurteilen, egal ob er Politiker ist, ob er dusselige Entscheidungen trifft oder, sondern wir sind gerufen, Botschafter zu sein an Christi Stadt. Gott möchte, dass wir nicht in, sondern unter den Umständen in seinem Frieden sind. Manche von euch haben unserem sozialistischen System und einer gottlosen Regierung an ihrem Glauben festgehalten. Manche haben auch einen Preis bezahlt, durften ihre Ausbildung nicht machen. Aber sie haben die Fahne des Glaubens und die Ehre Gottes hochgehalten. Ihr Lieben, keine Regierung, keine Verschwörung ist in der Lage, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Die Münze mit dem Abbild des Kaisers durfte nicht als Zahlungsmittel für einen Besuch im Bordell und einer öffentlichen Bedürfnisanstalt verwendet werden, weil das die darauf abgebildete Person beleidigt. Ihr Lieben, wir leben zur Ehre Gottes. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sagt das Wort Gottes. Darum gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Euer Leben. Amen.